Guten Morgen. Zu Beginn möchte ich eine Schriftlesung aus dem Buch Hesekiel machen, das Kapitel 34. Da das ein etwas längeres Kapitel ist, dürft ihr auch sitzen bleiben, wenn ihr wollt. Ihr dürft auch aufstehen, ich werde euch davon nicht abhalten. Hesekiel Kapitel 34. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, weissage über die Hirten Israels und weissage und sprich. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Fürwahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinem Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten, darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, so dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß sind. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und will mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seine Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an den Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen, und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr: Siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Ist es euch zu wenig? Die gute Weide weidet ihr ab und den Rest eurer Weide zerstampft ihr mit euren Füßen. Das klare Wasser trinkt ihr und das Restliche trübt ihr mit euren Füßen. Und meine Schafe sollen abweiden, was eure Füße zerstampft haben, und trinken, was eure Füße getrübt haben. Darum, so spricht der Herr zu ihnen: Siehe, ich bin es, und ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf, weil ihr alle die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt. So will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden, und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein. Und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und sie werden die bösen Tiere aus dem Land austilgen. Und in der Wüste werden sie sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Und ich werde sie und die Umgebungen meines Hügels zum Segen machen. Und ich werde den Regen fallen lassen zu seiner Zeit. Regengüsse des Segens werden es sein. Und der Baum des Feldes wird seine Frucht geben und das Land wird seinen Ertrag geben. Und sie werden in ihrem Land sicher sein und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Stangen ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer rette, die sie knechteten. Und sie werden den Nationen nicht mehr zum Raub werden, und die wilden Tiere der Erde werden sie nicht mehr fressen, sondern sie werden in Sicherheit wohnen und niemand wird sie aufschrecken. Und ich werde ihnen eine Pflanzung zum Ruhm erstehen lassen, und sie werden nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Nationen nicht mehr ertragen müssen. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, mit ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht der Herr. Und ihr, meine Herde, ihr Menschen, seid die Herde meiner Weide. Ich aber bin euer Gott, spricht der Herr. Ja, am Anfang möchte ich noch ein paar Worte zur Einordnung des Kapitels verlieren. Der Prophet Hesekiel war ein Priester aus Jerusalem. Allerdings wurde er mit vermutlich ca. 25 Jahren zusammen mit vielen anderen nach Babylon deportiert, nachdem Jerusalem eingenommen wurde. Das gesamte Buch Hesekiel und damit auch das gerade gelesene Kapitel hat er aus dem babylonischen Exil heraus aufgeschrieben. In den ersten 32 Kapiteln geht es im Großen und Ganzen um die Verurteilung Israels wegen ihrer Gottlosigkeit und ihrem Götzendienst. Und in den letzten 16 Kapiteln, also auch das Kapitel 34, da geht es primär um die Wiederherstellung Israels und des Tempels, insbesondere im tausendjährigen Reich. Und damit beziehen sich auch die Wiederherstellungsprophezeiungen im gerade gelesenen Kapitel 34 größtenteils auf das tausendjährige Reich. Aber nichtsdestotrotz können wir aus diesem Kapitel auch einiges über unseren Gott lernen und insbesondere in Verbindung mit Johannes 10, wo ich auch später noch was daraus vorlesen werde, auch etwas über den guten Hirten, den Hesekiel hier beschreibt. Und genau darum soll es in der Predigt heute gehen, um unseren guten Hirten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne Hesekiel 34 auf. Ich werde nämlich vieles nicht nochmal extra vorlesen, das wird sonst etwas zu lange dauern am Ende. Aber mit einer Bibel könnt ihr trotzdem den Text folgen und ich werde natürlich auch noch andere Stellen vorlesen. Ja, das Kapitel 34 fängt mit einem Gericht über die geistlichen Anführer Israels an oder generell die Anführer Israels. Man könnte beim Lesen fast meinen, dass Hesekiel hier die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu anspricht, aber das war erst einige hundert Jahre später. Allerdings waren die Anführer zur Zeit Hesekiels offensichtlich auch nicht besser als später die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie haben sich scheinbar nur um sich selbst gekümmert und das Volk schamlos zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt. Gott beschreibt hier durch Hesekiel sehr deutlich den Egoismus und die Selbstsucht derer, die eigentlich die Hirten Israels sein sollten. Die Könige und Priester und Propheten von Israel sollten eigentlich dem Volk helfen, auf Gott zu schauen. Sie sollten das Land regieren, die Menschen zu Gott führen und geistlich aufbauen. Ja, sie haben das Volk ausgenutzt, um sich selbst ein schönes Leben zu machen und um ihrem eigenen Willen zu folgen. Aber hier geht es auch nicht nur um die Anführer zur Zeit Hesekiels, sondern auch um die Anführer in den Jahren und Jahrhunderten vorher. Als Gott hier zu Hesekiel gesprochen hat, war das die Folge von vielen, vielen Generationen an Gottlosigkeit und Götzendienst. Und das babylonische Exil, wo Hesekiel jetzt lebte, war auch schon eine der größten Folgen von dieser Gottlosigkeit. Und Gott nutzt hier auch, wie an anderen Stellen in der Bibel, das Bild der Schafe. Schafe sind im Grunde die einzigen Herden-Nutztiere, die sich komplett führen lassen, ohne getrieben zu werden. Wenn man Schafe treiben wollte, so wie Rinder oder Schweine, dann würden sie eher in Panik geraten und man würde nicht wirklich vorwärts kommen. Schafe bauen eine Bindung zu ihrem Hirten auf und sind damit recht einzigartig unter den Herden-Nutztieren. Und sie folgen dem Hirten und den Hütehunden in der Regel blind nach. Ich habe zur Veranschaulichung ein kleines Video mitgebracht. Dort sieht man, wie eine Schafherde eine Straße entlang geführt wird. Vorneweg läuft der Hirte und ruft die Schafe zu sich. Dabei sind zwei Hunde, die nicht unbedingt genau das machen, was der Hirte will. Deswegen achtet auch insbesondere auf den weißen Hund und wie die Schafe sich ihm gegenüber verhalten. Und darf das gerne anzeigen. Hier sieht man vorne den Hirten. Eiko ist einer der beiden Hunde. Ich weiß nicht genau, welcher von den beiden. Und man hört gut, wie der Hirte ruft. Immer dieses Kommen oder irgendwas Ähnliches. Ja, der Hund macht nicht, was er soll. Hier sieht man auch der weiße Hund am rechten Rand, wie er sich da im Schaufenster eher die Autos anguckt. Und die Schafe laufen zum Hund, bis der Hund irgendwann dann doch merkt, dass er da nicht stehen bleiben sollte. Ja, jetzt geht's langsam weiter. Und jetzt auch auf den weißen Hund achten. Jetzt läuft er aus dem Bild raus, den sieht man gleich wieder. Der am rechten Rand. Und jetzt der Hund hinten, der Weiße, läuft in diese Einfahrt neben rein von dem Autohaus. Und die Schafe laufen erstmal dem Hund hinterher. Der Hirte ist die Straße weiter lang gelaufen. Aber jetzt sieht man auch, wie die Schafe plötzlich merken, dass da was nicht stimmt. Weil Hirte und Hund in verschiedene Richtungen laufen. Aber jetzt laufen die Schafe am Ende doch dem Hirten hinterher. Und jetzt gleich verschwindet der Hirte in einer Seitenstraße. Genau, und die Schafe laufen ihm weiter hinterher. Jetzt sieht man den Hirten nicht mehr, jetzt hört man ihn nur noch, wenn man ihn, wie er ruft. Und die Schafe hier zum Schluss, die können den Hirten nicht mehr sehen, die können diese Seitenstraßen nicht sehen, aber sie hören den Hirten noch und laufen weiter hinterher. Sieht man auch noch ein paar andere Hirten rumlaufen. Das sind 5 Stück, die man im Video sieht. Hier kommen jetzt gleich die Autos hinterher, die auf die Schafe warten mussten. Genau, jetzt kannst du auch ausmachen. Es passiert da nichts Spannendes mehr. Ja, in dem Video konnte man wunderbar sehen, wie der Hirte nur rufen muss. Und die Schafe sind ihm hinterhergelaufen. Und selbst als der Hund auf Abwägen war und nicht auf den Hirten gehört hat, waren die Schafe zwar verwirrt, sind ihm ein bisschen hinterhergelaufen, dem Hund, aber am Ende haben sie doch eher auf den Hirten gehört als auf den Hund. Denn die Schafe vertrauen dem Hirten. Sie vertrauen darauf, dass er weiß, wo es lang geht und dass er auf sie aufpasst. Und in dem Video sind die Schafe ja über eine Straße gelaufen und eigentlich ist das eine stark befahrene Bundesstraße. Die Hirten im Video hat man 5 Stück gesehen, wenn man genau hingeguckt hat. Ich habe das Video, glaube ich, 7 Mal gesehen, bis ich alle 5 Hirten gesehen habe. Die mussten diese Straße vorher absperren, damit die Schafe sicher sind vor den Autos. Aber so eine Bundesstraße abzusperren ist nicht gerade ungefährlich, vor allem weil der linke Teil, wo die Schafe hergekommen sind, ist gerade der Ortseingang und die Autos kommen da mit 100 km/h angefahren, bis die sich irgendwann mal entscheiden, ach, das könnte ja eine Ortschaft sein, bremse ich mal ab. Normalerweise steht auch mal ein Blitzer. Aber die Hirten hätten ja auch das Absperren einfach lassen können. Die hätten sagen können, ja, das ist so gefährlich, die Autos, und wir gehen einfach sicher auf den Bürgersteig, die Schafe, das passt schon irgendwie. Hätten die Hirten das gemacht, wären sicherlich einige Schafe unter die Räder gekommen. Und jetzt sehen wir daran auch das Problem, welches es zur Zeit Hesekiels gab. Als Hirten hatte Gott Menschen eingesetzt, die über das Volk wachen sollten. Könige, Priester, Propheten, also sowohl politisch als auch geistlich. Allerdings gab es viel zu viele, die sich nicht um Gott geschert haben. Es gab viel zu viele, die mehr an ihrem eigenen Wohl oder auch einfach ihrer eigenen Meinung interessiert waren, als an Gottes Willen und dem Wohl des Volkes. Solche ehrlichen Probleme kennen wir auch heute in der Welt. Politiker, die auf ihren eigenen Vorteil aus sind und ihr eigenes Ansehen, Chefs auf der Arbeit, denen Profit wichtiger ist als die Mitarbeiter, Prediger und Gemeindeleiter, wo die eigenen Ansichten über dem Wort Gottes stehen. In der Welt gibt es viele Gemeinden, wo es nicht wirklich gut läuft, biblisch gesehen. Solche und weitere Dinge sind leider weit verbreitet und können uns schwer belasten. Sie können uns so sehr belasten, dass es am Ende auch psychische, körperliche oder sogar geistliche Folgen haben kann. Das Volk Israel ist leider ein gutes Beispiel für uns, was passiert, wenn es schief läuft. Bei Volk Israel damals, in der Zeit vor dem Exil, sind die Menschen durch die falsche Führung komplett in die Irre gegangen, insbesondere geistlich. Gottlosigkeit und Götzendienst waren an der Tagesordnung. Die Menschen haben schreckliche Dinge getan, weil die Könige und die Priester und die Propheten sie dazu auch noch angeleitet haben, schreckliche Dinge zu tun. Zum Beispiel lesen wir in den Büchern Könige und Chronik immer wieder davon, und ich in den Propheten auch immer wieder, dass die Israeliten ihre Kinder für den Götzen Moloch durchs Feuer haben gehen lassen. Das ist so eines der krassesten Beispiele, wo Götzendienst hinführen kann. So weit wurden die Israeliten getrieben, dass sie ihre eigenen Kinder lebendig verbrannt haben, um einem falschen Gott zu dienen. einem erfundenen Gott. Und wer vielleicht meint, vielleicht aus Schock, dass die Bibel bestimmt übertreibt und das gar nicht so schlimm war, dem kann ich sagen, dass Archäologen entsprechend Überreste gefunden haben, die das beweisen, dass die Israeliten das gemacht haben. Hat Gott die Kontrolle verloren gehabt? Ist alles aus dem Ruder gelaufen? Nein, denn Gott hat immer wieder versucht, die Menschen in die richtige Richtung zu ziehen. In der Bibel lesen wir auch von einigen guten Königen und Priestern und Propheten. Alle Propheten, die hier in der Bibel ein eigenes Buch haben, waren gute Propheten, durch die Gott zu Israel geredet hat. Und auch Ezekiel gerade ist ein gutes Beispiel, der den Willen Gottes redet zum Volk. Aber auch wenn das vielleicht manchmal eine Zeit lang geholfen hat, hat sich die Herzenshaltung der führenden Leute nicht nachhaltig verändert. Wenn es einen guten König gab, war der Sohn spätestens wieder gottlos. Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals zwei aufeinanderfolgende gute Könige in Israel gab. Wenn, dann war es wahrscheinlich nicht so häufig. Im Südreich Juda, im Nordreich Israel gab es nicht einen einzigen guten König. Und Gott hat so effektiv auch allen Menschen bewiesen, dass die Menschen nicht dazu in der Lage sind, ihm treu zu dienen. Das können Menschen einfach nicht. Und dazu möchte ich zwei Verse aus Hesekiel wiederholen, die Verse 11 und 12 aus dem Kapitel. Hesekiel 34, 11 und 12. Denn so spricht der Herr, siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seine Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Die Verse sind beispielhaft für das, was Gott seinem Volk in diesem Kapitel verspricht. Denn Gott sieht das Leid der Menschen. Gott schaut nicht weg. Er weiß ganz genau, wie es jedem Einzelnen von uns geht. Und es ist ihm nicht egal. Zum Beispiel lesen wir das auch in 1. Petrus 5, Vers 7 im Neuen Testament. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott sorgt für uns und deswegen hat er durch Hesekiel auch versprochen, dass er selbst als Hirte kommen wird. Und dazu wiederhole ich noch zwei Verse aus dem Hesekiel-Kapitel, die Verse 23 und 24. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden. Und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein. Und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Gott betont hier, dass er einen einzigen Hirten einsetzen wird. Nicht mehr viele Hirten in Form von Königen und Priestern und Propheten, sondern einen einzigen Hirten, der nach dem Willen Gottes handelt. In den folgenden Versen dann in Hesekiel beschreibt Gott den Frieden, den dieser Hirte seinem Volk bringen wird. Aber wer ist dieser Hirte? In Hesekiel steht was vom Knecht David. Aber der König David kann hier nicht gemeint sein, da dieser hunderte Jahre vorher gelebt hat. Auch wenn David tatsächlich ein im Großen und Ganzen sehr gottesfürchtiger König war, mit Ausnahmen. Aber mit dem Knecht David oder auch dem Sohn Davids, beide Bezeichnungen, wird in der Bibel noch jemand anderes bezeichnet, noch eine zweite Person, und das ist Jesus, der Sohn Gottes, der als Mensch auf diese Erde kam, um sich persönlich um uns Menschen zu kümmern, um uns eine ewige Erlösung zu ermöglichen. Und dazu möchte ich noch einen Abschnitt aus dem Neuen Testament lesen, aus Johannes 10. Ich habe ja eben auch schon angekündigt, dass wir daraus auch noch lesen werden. Johannes 10, die Verse 7 bis 16. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Jeder Jude, der hier zugehört hat, dürfte genau gewusst haben, dass Jesus sich hier als der Knecht David aus Hesekiel 34 identifiziert hat. Die Juden kannten die Schriften sehr gut und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht verstanden haben. Nicht umsonst haben sich die Juden dann auch ziemlich über Jesus aufgeregt. Jesus ist der eine Hirte, den Gott eingesetzt hat, um sein Volk zu weiden. Aber Jesus geht hier noch weiter. In Vers 16 macht er deutlich, dass er nicht nur die Schafe aus diesem Hof, wie er sagt, weidet, sondern auch andere Schafe. Damit zeigt Jesus schon deutlich, dass er nicht nur für Israel, für die Juden, der Hirte ist, sondern auch für alle anderen Menschen, die ihm nachfolgen wollen, also auch für uns, für die Gemeinde. Was bedeutet das aber jetzt für uns, dass Jesus selbst unser Hirte ist? Wir dürfen direkt zu ihm kommen. Bei den Juden damals konnte man Gott nur durch die Priester über die Opfer und den Tempel begegnen. Heute gibt es das nicht mehr für uns. Wir brauchen keine Priester mehr oder Pfarrer oder Kirchen, um zu Gott zu kommen. Wir dürfen jeder selbst direkt zu Gott kommen. Wir müssen nicht zum Pfarrer ein Bußgebet geben, sondern dürfen direkt zu Gott beten. Durch seinen Sohn Jesus Christus, weil er direkt unser Hirte ist. Wir müssen auch nicht erst warten, bis wir ein bestimmtes Opfer geben können, sondern wir dürfen jederzeit, wo auch immer wir gerade sind, vor Gott kommen und zu ihm beten. Wenn wir in Versuchung stehen und die Begierde versucht, uns vorzuziehen, dann können wir sofort zu Gott beten, um Kraft, um Hilfe. Wenn wir gesündigt haben, müssen wir nicht erst nach Jerusalem zum Tempel pilgern und ein Tieropfer bringen, sondern können an Ort und Stelle direkt um Vergebung unserer Sünden bitten. Denn Jesus, der Sohn Gottes und Gott selbst, ist direkt unser Hirte. Aber Jesus hat noch mehr für uns getan. Er war nicht nur einmal vor 2000 Jahren für ein paar Jahre da und hat uns die Erlösung ermöglicht. Wir haben ja auch vorhin schon gesehen, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, Gott treu zu dienen. Aber irgendwann war Jesus ja nicht mehr auf dieser Erde. Nee, er war nicht mehr als Mensch in dieser Welt. Und genau dazu sagt Jesus etwas in Johannes 16, in den Versen 7 und 8. Johannes 16, Vers 7 und 8. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Jesus hat uns einen Beistand gesendet und das ist Gottes Heiliger Geist, der in jedem wohnt, den Gott als sein Kind angenommen hat. Und da der Geist Gottes natürlich auch ein Teil von Gott ist, ist er ja der Geist Gottes, ist er immer noch ein und derselbe Hirte, der als Sohn Gottes, als Mensch auf dieser Erde war. So haben wir auch jederzeit eine Verbindung zu unserem Gott und Vater, wodurch nicht nur wir zu ihm reden können, sondern er auch auf verschiedene Art und Weisen zu uns reden kann. Denn Schafe können dem Hirten natürlich nur nachfolgen, wenn sie seine Stimme hören. Und durch den Heiligen Geist in unseren Herzen können wir die Stimme unseres Hirten hören. Nicht physisch in der Regel, aber Gott hat Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Ich denke, dass jeder, der schon einiges an Glaubenserfahrung hat, das bestätigen kann. Allerdings haben wir es sicherlich alle schon erlebt, dass Gott auch nicht immer sofort antwortet oder auch nicht immer sofort hilft, wenn wir zu ihm beten. Wir erleben trotzdem ständig Leid und Probleme in unserem Leben. Und damit komme ich auch wieder zu unserem Text aus Hesekiel 34. Gott hat dem Volk Israel hier versprochen, selbst als Hirte zu kommen und ihnen Frieden zu bringen. Aber kam Gott dort ins Exil und hat sie zurück nach Israel in einen endgültigen Frieden geführt? Hat er nicht. Oder er ist da nicht gekommen. Die Hauptzeit dieses Exils, aus dem heraus Hesekiel spricht, hat 70 Jahre gedauert. Von Zerstörung Jerusalems bis wo sie zurückkamen, müssten 70 Jahre gewesen sein. Hat schon ein bisschen vorher angefangen mit den Assyrern und allem drum und dran. Also die Hauptzeit waren 70 Jahre. Nach dieser Prophezeiung von Hesekiel hat das Exil noch etliche Jahrzehnte gedauert. Hesekiel war relativ am Anfang dieser Zeit. Und als sie dann unter dem persischen Herrscher Kyros zurück durften, war Israel dann frei? Waren sie auch nicht. Israel gab es nicht mehr als Nation. Nur noch als Volk der Juden unter Fremdherrschaft. Erst unter persischer Herrschaft, dann unter griechischer Herrschaft, dann unter römischer Herrschaft. Und die Römer haben am Ende die Juden vertrieben aus ihrer heiligen Stadt Jerusalem. In dem Gebiet, was auch heute mittlerweile wieder Israel ist, haben sie zwar noch gelebt, vor allem im Gebiet Galiläa, aber auch vor allem die Stadt Jerusalem, das wichtigste Zentrum der Juden, da konnten sie nicht mehr leben. Passt das zu den Prophezeiungen in Hesekiel 34? Tatsächlich hat sich ein Teil ja schon erfüllt. Denn Gott ist in seinem Sohn Jesus Christus als Hirte gekommen. Und in seinem Geist ist er beständig als Hirte in dieser Welt. Allerdings hat das seit dieser Prophezeiung fast 600 Jahre gedauert. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, beziehen sich die Friedensprophezeiungen auf das tausendjährige Reich. Mittlerweile existiert Israel wieder als Nation. Also diese Sammlung Israels aus allen Völkern wieder in das Land hat auch schon stattgefunden im letzten Jahrhundert. Aber der Friede, der ist noch nicht da. Seit dem Kommen Jesu auf diese Erde sind schon fast circa 2000 Jahre vergangen. Und wir wissen nicht, wie lange Gott noch warten wird, bis die Ereignisse starten, die dann ins tausendjährige Reich münden. Dazu möchte ich noch einen Vers lesen aus Galater 4, den Vers 4. Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Jesus kam, als die Zeit erfüllt war. Das heißt, als die richtige Zeit gekommen war. Gott hat das genau geplant und wusste, wann der perfekte Zeitpunkt für die Menschheitsgeschichte war, dass Jesus kommen und seinen Plan ausführen konnte. Jesus kam kein Jahr zu früh und kein Jahr zu spät. Er kam genau richtig. Und so wird es auch mit dem Rest der Prophezeiungen sein. Bis zur Wiederherstellung Israels als Nation hat es nochmal fast 2000 Jahre gedauert. Und wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird, bis das tausendjährige Reich beginnt. Aber es wird zur richtigen Zeit kommen. Genau dann, wenn die Menschheitsgeschichte am richtigen Punkt angekommen ist. Kein Jahr zu früh und kein Jahr zu spät. Und das Gleiche gilt auch für unser eigenes Leben. Wir verstehen oft nicht, warum Gott manchmal schnell handelt und sich manchmal Zeit lässt. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott den richtigen Zeitpunkt kennt. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, das zu akzeptieren, ist es vielleicht für dich vielleicht noch so, dass du dich zwingen musst zu vertrauen. Das klingt paradox, sich zwingen zu vertrauen, aber wenn du das willst, dann wird Gott dich mit der Zeit lehren, dass du ihm nicht mehr vertrauen musst, sondern dass du ihm vertrauen willst und kannst. Bei mir war das ein Prozess von mehreren Jahren. Mittlerweile kann ich sagen, ich will und darf Gott vertrauen. Ja, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott weiß, wo es lang geht. So wie die Schafe dem Hirten vertrauen. In dem Video von den Schafen, was ich gezeigt hatte, war es ja so am Ende, dass der Hirte in diese Seitenstraße abgebogen ist. Ich habe das ja schon gesagt, dass die hinteren Schafe dann weder den Hirten noch diese Seitenstraße sehen konnten. Aber sie haben die Stimme gehört. Sie wussten, der Hirte ist noch da und sind in die Richtung der Stimme gelaufen. Und am Ende sind die Schafe auch alle sicher am Ziel angekommen. Manchmal verlieren auch wir den Blick auf Gott und kennen den Weg nicht. Aber Gott kennt den Weg und ruft uns. Und der Weg, den uns Gott, unser Vater, führt, ist nicht immer ein angenehmer Weg. Und wenn wir durch Sünde vom richtigen Weg abweichen, ist der Rückweg erst recht nicht angenehm. Und dazu möchte ich noch eine Stelle aus dem 1. Petrusbrief lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 und 7. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Achtet besonders auf die Formulierung in Vers 6, wenn es nötig ist. Gott lässt uns nicht durch Versuchung und Leiden gehen, weil es ihm gefällt, sondern weil wir es nötig haben, damit wir näher zu ihm kommen. Wenn wir einen perfekten Glauben hätten und eine perfekte Nachfolge hätten, bräuchten wir keine Leiden. Aber wir sind nicht perfekt. Deswegen ist es leider nötig, dass Gott uns auch auf unangenehmen Wegen führt. Ja, aber was ist jetzt das Ziel dieses Weges? Schauen wir dazu nochmal in Hesekiel 34 rein. Denn dort beschreibt Gott ein Ziel. Und kurz zur Einordnung nochmal, ich habe ja schon gesagt, dass es in den Prophezeiungen insbesondere um das tausendjährige Reich geht. Und diese Friedensprophezeiungen gelten für das Volk Israel, für die Juden, die dann noch auf dieser Erde leben. Die gilt nicht für uns als Gemeinde. Für die Gemeinde, die weltweite Gemeinde, hat Gott einen anderen Plan, etwas anderen. Das Ende ist für die, also die das tausendjährige Reich erfolgreich durchgehen, sage ich mal. Und die Gemeinde ist am Ende das Ziel, die ewige Herrlichkeit. Aber der Weg dahin ist unterschiedlich. Israel muss erst noch durch das tausendjährige Reich durchgehen. Wir werden da auch eine Rolle spielen, aber nicht in der Form. Aber um nicht zu weit vom Thema der Predigt abzukommen, möchte ich da jetzt auch nicht tief ins Detail einsteigen. Wer sich für mehr interessiert über die ewige Herrlichkeit, kann gerne die letzten zwei Kapitel der Offenbarung lesen zu Hause. Da wird das gut beschrieben. Aber was sagt Gott denn jetzt zum Volk Israel? Im letzten Absatz des Kapitels beschreibt Gott, wie er einen Bund des Friedens schließen wird mit Israel und wie er sie von allen befreien wird, die sie unterdrücken. Sie werden in Frieden und Sicherheit und Wohlstand leben, in ihrem eigenen Land. Sie brauchen keine Angst mehr vor irgendwas zu haben, vor irgendwas. Aber der einzige Weg für Israel, diesen Frieden zu bekommen, ist durch den von Gott eingesetzten Hirten, nämlich Jesus. Er wird diesen Frieden aufbauen. Israel kann sich den nicht selbst erarbeiten. Das sehen wir in der aktuellen Weltlage ja sehr gut, dass das nicht klappt. Seit der Staatsgründung hatten sie quasi keine Woche Frieden, weil die Länder drumherum immer versuchen, Israel zu vernichten. Schon vor der Staatsgründung haben sie mit Sicherheit auch versucht, das zu verhindern. Und so ist auch für uns der Hirte Jesus Christus der einzige Weg, wie wir die ewige Erlösung bekommen können. Jesus gibt uns ewiges Leben. Dazu möchte ich auch noch etwas lesen aus Johannes 10 nochmal. Johannes 10, die Verse 27 bis 30. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Ein paar Kapitel später noch sagt Jesus auch noch, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und zwar ist er der einzige Weg. Es gibt heute leider viele Gruppen und Kirchen in dieser Welt, die sich christlich nennen, die die Bibel für sich beanspruchen, aber die einen anderen Weg lehren. In diesem falschen Lehren, diesem falschen Weg geht es immer darum, dass wir etwas tun müssen. Dass wir für unsere Rettung arbeiten müssten, um sie zu verdienen. Aber weder Kirchenmitgliedschaften noch Sakramente noch eigene Anstrengungen noch irgendwelche anderen Dinge, die wir Menschen tun könnten, könnten uns auch nur in die Nähe der Erlösung und der Rettung bringen. Ich habe ja vorhin aus Johannes 10 die Stelle vorgelesen, nicht die gerade, sondern schon vorher gelesene Stelle, wo sich Jesus als der gute Hirte offenbart. Und auch dort hat Jesus im Vers 9 deutlich gemacht, dass wir die Rettung nur durch Jesus haben. Nur durch ihn, weil nur er die Tür ist. Und Jesus macht auch in diesem Kapitel in Johannes 10 deutlich, dass er sein Leben lässt für die Schafe. Und das meint er nicht nur bildlich, sondern er meint das tatsächlich. Wir haben uns im Abendmahl auch heute wieder daran erinnert. Und dazu möchte ich noch etwas aus dem 1. Petrusbrief lesen. Aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. 1. Petrus 1, 3 bis 5. Die Verse 6 und 7 habe ich ja vorhin schon gelesen, jetzt noch die Verse davor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Hier, besonders im Vers 3, ist es nochmal deutlich, dass wir die Errettung durch Jesu Auferstehung aus den Toten haben. Und nur dadurch und durch sonst nichts. Wir hatten ja gerade erst Weihnachten vor. Anderthalb Wochen haben wir Heiligabend und Weihnachten gefeiert. Und es besonders daran erinnert, dass Jesus als neugeborenes Baby in diese Welt kam. Und in 3 Monaten haben wir bereits Karfreitag und Ostern. Denn Jesus ist nicht nur als kleines Baby in die Welt gekommen, sondern er wurde später auch von seinen Mitmenschen gefangen genommen und durch Kreuzigung von den Römern hingerichtet. Und auch wenn seine Jünger das damals nicht verstanden haben, war das kein Unfall, sondern ist von Anfang an der Plan Gottes gewesen. Denn 2 Tage später, am 3. Tag seines Todes, ist Jesus durch seine göttliche Natur wieder von den Toten auferstanden. Und damit hat er uns die Erlösung von der Macht des Bösen, von der Macht der Sünde ermöglicht. Und genau daran haben wir uns im Abendmahl auch heute wieder erinnert, dass er ans Kreuz gegangen ist und sein Blut vergossen hat, um damit unsere Schuld zu sühnen, um einen neuen Bund zu schließen, damit wir ohne Schuld vor unserem Gott stehen können. Und wenn wir daran teilhaben möchten, müssen wir Jesus Christus als unseren Retter und Erlöser annehmen. Wir müssen ihn als unseren Hirten annehmen, der unseren Weg im Leben bestimmt, der vorgibt, wo es lang geht. Denn Jesus möchte unser Hirte sein. Er möchte uns auf einem Weg führen, der besser ist als unser selbstgewählter Weg. Denn unser eigener Weg führt ins Verderben, aber sein Weg in die ewige Herrlichkeit. Und er möchte uns zeigen, dass wir dafür nur ihn brauchen. Und nichts und niemanden sonst. Alle menschlichen Hirten haben versagt, wie wir in Hesekiel 34 gesehen haben. Daher hat Gott seinen Sohn Jesus Christus als letzten und ewigen Hirten eingesetzt. Und warum hat er das gemacht? Was hat er davon, dass er uns Menschen hilft? Wir wollten mit ihm schließlich ursprünglich nichts zu tun haben. Es gibt keinen Menschen, der ehrlich von sich behaupten könnte, dass er noch nie ein Problem mit Gott und seinem Willen hatte. Und ehrlich gesagt, Gott hat nichts davon, dass er uns hilft. Es bringt ihm nichts, aber er liebt uns. Und eine echte Liebe interessiert sich nicht dafür, was sie bekommen könnte, was sie davon hat. Und eben weil er uns liebt, hat Gott seinen Sohn gesandt in diese Welt bis ans Kreuz, um uns eine Rettung zu ermöglichen. Einfach, weil er uns liebt. Ich schließe die Predigt mit dem letzten Vers aus dem Hesekiel-Kapitel. Hesekiel 34, Vers 31. Und ihr meine Herde, ihr Menschen seid die Herde meiner Weide, ich aber bin euer Gott, spricht der Herr. Amen.